Distanz an IRS 40. Und es war natürlich eine Erörterung nur durch den IRSB, da es nach US GAAP keinen Pendant zu IRS 40 gibt und das Projekt zur Angleichung, welches mal bestanden hat, im Januar 2014 von der Agenda genommen wurde, begründet wurde das mit Umpriorisierungen. Derzeit ist es also im Sinne von IRS 17 so, dass eine verpflichtende Anwendung von IRS 40 vorliegt, wenn eine Immobilie als Finance Lease gehalten wird und die Definition einer Investment Property erfüllt wird. Zudem gibt es die Möglichkeit zur optionalen Nutzung des IRS 40 Fair Value Modells für Immobilien im Rahmen von Operating Leases. Der ED 2013-6 sah dagegen vor, dass wenn ein Right-of-Use-Asset aus einem Property Lease die Definition einer Investment Property erfüllt, dann ist IRS 40 verpflichtend anzuwenden. Was bedeutet, dass bei Zugang die Erfassung eines Right-of-Use-Assets gemäß des Leasing-Standards zu erfolgen hat und die Folgebilanzierung dann entweder at cost oder zum Fair Value gemäß IRS 40 ist, in Abhängigkeit von der Accounting Policy für sämtliche Investment Properties des Leasingnehmers oder des Unternehmens. Was dann bedeutet, dass aber auch bei der At-Cost-Bilanzierung zumindest Anhangangaben zum Fair Value notwendig sind. Das Feedback, was der IRSB zu den Regelungen erhalten hat, besteht hauptsächlich aus Zustimmung. Und zwar wurde angeführt die erhöhte Vergleichbarkeit und die Konsistenz, da die Vorschläge als logische Konsequenz des Right-of-Use Ansatzes eingeschätzt wurden. Ablehnung der Vorschläge gab es insbesondere aus Japan und Deutschland, so ja auch von Ihnen im Rahmen der Stellungnahme. Angeführt wurden bei diesen Ablehnungen, dass die Kosten größer wären als der Nutzen, unter anderem aufgrund von operationellen Schwierigkeiten bei der Ermittlung von Fair Values. Zudem wird der Charakter eines Right-of-Use-Assets anders als der eines Immobilieneigentums beurteilt, sodass ein Leasingnehmer in der Regel nicht in der Lage ist, das Right-of-Use-Asset weiter zu veräußern und eine bilanzielle Differenzierung sollte daher erfolgen. Dies war auch das Hauptargument in Ihrer Stellungnahme. Darüber hinaus wurde von einigen noch höherer Aufwand für Accidental Lessors befürchtet. Das sind solche Unternehmen, die nicht in der Immobilienbranche tätig sind, aber gegebenenfalls Immobilien untervermieten, weil sie selber die Kapazitäten nicht mehr benötigen, also sich an ihren eigenen Planungen was geändert hat. Ziel bei diesen ist aber eher die Verlustminimierung und nicht die Gewinnerzielung aus dem Sachverhalt. Der IRSB hat sich dann dafür entschieden, die vorgeschlagenen Änderungen des EDs zu bestätigen. Wenn ein Right-of-Use-Asset aus einem Immobilienleasing-Verhältnis die Definition einer Investment-Property erfüllt, dann ist es also zukünftig im Anwendungsbereich des IRS 40. Begründet wurde dies damit, dass eine Konsistenz mit dem Right-of-Use-Modell gesehen wird. Auch bei den bisherigen Finance-Leases war es ja schon so, dass eine verpflichtende Anwendung von IRS 40 vorliegt, wenn die Definition der Investment-Property erfüllt wird. Zudem wird eine wirtschaftliche Vergleichbarkeit der Sachverhalte gesehen und daher wird eine einheitliche Bilanzierung von Investment-Property angestrebt, unabhängig davon, ob diese nun auf Immobilieneigentum oder auf Immobilienleases zurückzuführen ist. Und in Bezug auf die Bedenken für die Accidental Lessors hält das Board es für wahrscheinlich, dass in diesen Fällen die Definition der Investment Property ohnehin nicht erfüllt wird, weil es eben nicht zur Erzielung von Mieteinnahmen und/oder zum Zwecke der Wertsteigerung gehalten wird. Das zu den Beschlüssen zu den Consequential Amendments an IRS 40. Ansonsten, ich weiß nicht, inwiefern Sie an dem Business Europe Letter schon im Rahmen der anderen Befassung vorbeigekommen sind. Da ist es so, dass Mitte November von Business Europe ein Schreiben an den IRSB ging und Business Europe räumt an der Stelle nochmal ein, dass es selber keine eindeutige Präferenz für eines der Modelle hat, setzt sich aber nochmal eindringlich für Konvergenz bei der Leasingnehmerbilanzierung ein und führt auch nochmal aus, dass die bisherige Diskussion keinen Konsens für ein Modell ergeben hat, also kein Modell als dem anderen eindeutig überlegen angesehen wird. Und deswegen wird auch nochmal ausdrücklich auf die Möglichkeit zum Beibehalt von IRS 17 hingewiesen. Die Kernbotschaft ist aber eigentlich eher, dass egal welches Modell gewählt wird, man würde für jedes Modell Gründe finden. Viel wichtiger wäre aber, dass dieses eben einheitlich gewählt wird und somit Konvergenz für die Leasingnehmerbilanzierung sichergestellt ist. Das soweit zu den aktuellen Entwicklungen.
Also, dann bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Denn wenn man das auf die Spitze treibt, dann würde das heißen, man schließt es sich dem FASB-Modell an. Der FASB ja sagt, ich gehe auf keinen Fall auf das IASB-Modell. Das würde aber gleichzeitig auch bedeuten, dass man die ganzen Erleichterungen im Hinblick auf Small-Ticket-Items dann nicht bekommen würde, weil der FASB die massiv ablehnt. Dann bin ich mal gespannt, wie weit der Gedanke trägt.
Dafür haben sie plötzlich ein Service-Element drin.
Wahrscheinlich. Ja. Also es war wirklich interessant. Pacina sagte, diese Small-Ticket-Exemption soll eine Größenordnung von rund 5.000 Euro pro Stück haben. Das ist schon recht nennenswert. Ja, die Firmenfahrzeuge bleiben dann außen vor, aber ich sage mal, der größte Teil der Betriebs- und Geschäftsausstattung würde wahrscheinlich darunter versenkt werden. Und das ist durchaus schon ein nennenswerter Betrag. Und genau deswegen hat der FASB gesagt, sorry, da machen wir nicht mit. Also das wäre ein Verstoß gegen unsere Materiality-Vorschriften, ja, weil wir sagen würden, da mag ja ein einzelner Posten für sich gesehen nicht materiell sein, aber in Aggregate ist das mal auf jeden Fall wesentlich und wir sehen eigentlich keine Begründung, warum das so sein sollte. Und Pacina hatte immer gesagt, sie hätten eine relativ starke Rückmeldung gerade aus Europa bekommen, dass eine derartige Bright Exemption notwendig sei, damit das Ganze irgendwo handhabbar wird. Wenn man jetzt praktisch auf diesen Brief aufspringt, dann würde das eben bedeuten, wir wollen eine einheitliche Lösung haben. Ist aber die Frage, ob man dann eben bereit ist, auf diese Goodies zu verzichten.
Wahrscheinlich insbesondere, sage ich jetzt einfach mal so, um diese Jahreszeit nicht. Das heißt, die Weihnachtswunschliste ist doch nach oben offen, oder nicht?
Aber ist es denn eigentlich realistisch, nehmen wir mal an, es würde zu unterschiedlichen Lösungen kommen, was ja nicht auszuschließen ist. Ist es denn realistisch, dass das ISB vermeintlich damit durchkommt? Ist es nicht so, dass die im Endeffekt auf europäischer Ebene spätestens zerschellen, weil die sagen werden, sozusagen hier kommt es zu einem Auseinanderfallen bei einem ganz zentralen, wichtigen Thema und dass dann dieses Level-Playing-Field-Argument, das ja schon in der Finanzkrise, ja bei IAS 39 ja schon beinahe dazu geführt hat, dass die EU sich verabschiedet und das ist ja vermeintlich ein Witz dagegen, gegen das, was wir da sehen, können wir da eine Nicht-Converge, also ich glaube persönlich, dass eine Converge-Solution natürlich nach der Zeit wahrscheinlich möglich ist. Ich stelle mir trotzdem die Frage, ist es möglich, eine Nicht-Converge-Solution zu haben und davon auszugehen, dass das dann auch wirklich endossiert und weltweit angewendet wird?
Kannst du die Frage ja in ähnlicher Weise mal stellen, der Meinung bist, dass IFRS 3 ein konvergierter Standard ist? Die Amerikaner lassen diese Partial Goodwill-Methode nicht zu. Ja, sagen, wir machen nur für Goodwill. Ich kann mir nicht vorstellen, dass deswegen irgendjemand sagt, also wir haben jetzt kein Level Playing Field. Also im Großen und Ganzen wird gesagt, das ist irgendwo schon passend. Ja, aber ich denke halt wirklich, wenn ich auf Leasing gucke, der Kernpunkt, Leases on Balance zu bringen, machen beide Standardsetter. Die werden betraglich leicht noch nicht mal unterschiedlich sein, weil beide gesagt haben, wir wollen abzinsen. Dann reden wir eigentlich nur über den G&V-Effekt, der bei dem einen linearisiert ist und bei dem anderen halt frontloaden ist. Dann muss man allerdings berücksichtigen, dass das natürlich ein Ceteris Paribus-Effekt ist. Das heißt, wenn ich mir einen einzelnen Lease angucke, der jetzt, sagen wir mal, eine Laufzeit von 4-5 Jahren hat, dann tritt in der Tat dieser Effekt auf. Wenn ich allerdings sage, wir reden tatsächlich mal von Betriebs- und Geschäftsausstattung oder Autos oder so, dann ist es ja nicht so, dass ich sage, ich habe alle 4 oder 5 Jahre den 1. Dezember und da bricht dann das große Fieber aus und da gehen wir jetzt mal eine ganze Flotte einkaufen und da passiert die nächsten 3-4 Jahre lang gar nichts, sondern in der Regel wird jedes Jahr irgendwas passieren. Das heißt, ich habe im Grunde genommen auch Überlagerungseffekte und dann ist die Frage, ist das nicht im Grunde genommen eigentlich mehr einmal ein Bookwill-Effekt, den ich bei der Umstellung einmal sehe, aber danach nivellieren sich eigentlich die Effekte. Also der Unterschied, der dann in der G&V-Darstellung zwischen einem US-Preparer und einem IFRS-Preparer in Europa passieren wird, der dürfte wahrscheinlich kaum irgendwo wirklich materiell ins Gewicht fallen. Da mag es immer mal Ausreißer geben, aber ich glaube, das wird nicht wirklich viel sein. Wo ich tatsächlich befürchten würde, wo es größere Störungen gäbe, wären diese Dinger, über die wir heute Morgen kurz gesprochen haben, also die Investitionsgüter, wo gleich das Servicepersonal mit drin hängt. Wenn da der FSB tatsächlich in die Richtung abbiegt, dass er sagt, er sieht das eindeutig als Servicevertrag und kippt die Dinger komplett von der Bilanz, dann glaube ich, dann hätten wir in der Tat einen größeren Effekt. Aber ansonsten für das Gros der Leases, glaube ich, ist der Unterschied nicht wirklich signifikant.
Vielleicht ist die Analogie zu IFRS 3 richtig, aber ich glaube trotzdem, dass am IFRS, dass für mich es schon einen Unterschied gibt. Bei Leasing haben wir derzeit einen Glaubenskrieg, bei IFRS 3 da gab es diesen Krieg in der vergleichbaren Form nicht. Und natürlich kann man argumentieren, da haben wir eine Option, aber mal ganz ehrlich, ob das wirklich so dramatische Unterschiede auslöst. Und ich glaube, das ist gar nicht, die meisten Leute sind sich dieser Unterschiede gar nicht so bewusst. Und es stimmt natürlich auch, das Impairment-Modell ist auch ein anderes. Wir haben einen zweistufigen Ansatz für das Gap und auch eine PPA hinterlegt eigentlich und so. Das ist zu einem gewissen Grad da, aber ich glaube, dass wir hier, der Unterschied besteht ja darin, bei Leasing wird ja viel, werden ja die kleinsten Enden verwendet, um etwas zu politisieren. Und ich glaube, diesen Effekt hatten wir bei IFRS 3 nicht in der Form. Das heißt also, wir haben hier viel mehr die Intention auch von Leuten, auch hier oder da das Haar in der Suppe zu suchen. Das ist ja viel stärker hier gegeben als dort. Und deswegen, auch wenn ich dir inhaltlich recht gebe, wo man vielleicht sagen kann, wenn wir mal Service sozusagen sagen, da kommt es zu keinem großen Effekt, dann ist es so, dass sich das wahrscheinlich einspringt. Aber ich kann nur, um auf den Punkt zurückzukommen, bei IAS 39 war es ja so, dass man sozusagen nach US Gaps, weißt du besser als ich, in Rare Circumstances sind alle aufgetreten. Das ISB ist auf Forschungsarbeit gegangen beim FSB und gesehen, dieses Rare Circumstances wurde nicht ein einziges Mal in den USA bekannterweise angewendet und trotzdem wurde das als Hebel verwendet, um quasi auch die EU-IFRS quasi aufzustellen. Das heißt also, was ich damit nur sagen will, auch wenn du inhaltlich recht hast, können wir das in der Form transportieren, dass wir nicht die Gefahr sehen, dass die Politisierung dazu führt, mit dem Bulldozer einfach über diese Argumente hinwegzugehen und trotzdem das sozusagen als Möglichkeit auch sieht, hier den globalen Standardsetzungsprozess etwas zu brechen und vielleicht eine Nichtindosierung dann tatsächlich herbeizuführen. Können wir das ausschließen?
Ich kann nur einen Herrn von der Insel zitieren, let's rock the boat. Ich glaube, wir könnten dann das Thema abschließen.
Was wir überlegen könnten, ich weiß noch nicht, ob das etwas für die offizielle Sitzung bei ASAF ist, oder ob man sagt, das könnte man im versuchen, mal im bilateralen Gespräch zu klären, wäre tatsächlich mal ein Impact Assessment, wie weit die beiden Boards eigentlich auseinander liegen. Ja, denn im Augenblick versucht man halt auf Biegen und Brechen irgendwo zu sagen, wir sind eigentlich substantially converged, ja, was auch immer das heißen mag. Nur man sieht natürlich in irgendeiner Form immer die Punkte, dass es eine unterschiedliche Liste gibt und die wächst eigentlich. Und die Frage ist, sind das
jetzt... Meinst du insgesamt oder bei diesem Thema? Insgesamt?
Ich hätte jetzt speziell gesagt, halt gerade beim Leasingprojekt, ja, dass man an der Stelle sagen kann, also selbst wenn wir nachher an unterschiedlichen Ecke rauskommen sollten, dann stellen wir fest, die Auswirkungen dafür, die werden im Grunde genommen halt absolut immateriell sein.
Ich halte es, egal wer von uns beiden vorne und hinten sitzt, durchaus für möglich, das bei ASAF anzusprechen. Denn irgendwo aus der Polarisierung, aus der Dichotomie herauszuhelfen, ist ja nicht verkehrt. Und oder auch sowohl Russ als auch Hans mal ein bisschen am Kinn zu kitzeln und sagen, Junge, nur sag doch mal.
Also ich muss sagen, ich finde das auch keine schlechte Idee. Ich
meine, denn dann kann man nachher tatsächlich sagen, wenn man sagt, der Unterschied ist jetzt tatsächlich nicht materiell und es wäre tatsächlich so, dass das FASB deutlich einfacher anzuwenden ist, was immer praktisch wie so auf dem Tablett vorgetragen wird, dann würde ich tatsächlich sagen, okay, dann ist das vielleicht tatsächlich eine veritable Annäherung. Ja, dann, wir wissen zwar, dass es konzeptionell nicht hundertprozentig sauber ist, aber dann könnte man zumindest sagen, ja, ich komme am Ende des Tages irgendwo fast am gleichen Ende raus. Ja. Aber solange wir im Grunde genommen immer nur spekulieren, hilft das eigentlich keinem.
Ich will das jetzt nicht unzulässig, unhilfreich verlängern. Ich meine, wahrgenommen zu haben, dass es Leute gibt, die nichts gegen die ESB-Lösung haben. Müssen die dann die FASB-Lösung machen oder könnte man sich auch vorstellen, eine Art Wahlrecht einzubauen? Ich glaube, dass es ein sehr schwieriges Wahlrecht wäre. Würde man aber nicht andersrum auch manchmal argumentieren können, wer richtig bilanzieren möchte, wer sind wir, die daran zu hindern? Und richtig ist Frontloading. Und vor allen Dingen, es hat ja auch nicht zuletzt, nicht so weit von hier entfernt, die Leute gegeben, die gesagt haben, der lineare Verlauf ist das eine. Ich will aber eigentlich da oben so ein bisschen haben und meine Zinsen weiter unten, weil ich da eine Zwischensumme zwischen habe, die mich irgendwo juckt. Und wenn die Zwischensumme dann besser aussieht, weil ich die Zinsen weiter unten habe, würde ich den Leuten das versperren? Wahrscheinlich ja, ne?
Ich sag mal, wenn Frontloading die richtige Lösung ist, dann ist es natürlich die nur in dem Modell des IASB. Denn wenn der FASB sagt, diese Leasing-Vorgänge sind keine Finanzierungsvorgänge, das ist ja das, wie sie ihre Sichtweise begründen, und deswegen eben auch zu einer Linearisierung kommen und eben nicht zu diesem Frontloading-Verkauf, dann glaube ich, werden die nie bereit sein zu sagen, wir schreiben da mal in beide Standards irgendwie als Prinzip rein. Es ist eigentlich finanzmathematisch genau aufzuzinsen, aber als was weiß ich, Anwendungs-Exemption oder Simplification oder so kann man auch linear rechnen. Also das wird man eher nicht machen. Also das ist ja, glaube ich, der wesentliche Punkt, dass die halt einfach sagen, dieses Frontloading sehen die halt nur dort für gerechtfertigt an, wo es nachweislich ein de facto Kauf ist.